Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Mit Martin Winkelhardt. Guten Morgen. Willkommen zur Sprechstunde. Wir sehnen uns nach Geborgenheit, nach Stabilität, nach Normalität. Aber das Leben hält sich nicht immer daran. Es wartet immer wieder mit Zumutungen auf. Einige Umbrüche, die kommen regelhaft. Die Pubertät, Ablösung von den Eltern etwa. Oder Orientierungskrisen, Beziehungskrisen, Berufskrisen, das Ende der Berufstätigkeit, die Pensionierung. Und dann gibt es Krisen, die unvermutet über uns hereinbrechen. Der Verlust uns naher Menschen etwa oder eine schwere Diagnose. Und es gibt Krisen, die uns kollektiv betreffen, wie Corona. Wie gehen wir um mit all diesen Krisen? Was hilft, sie zu bewältigen, vielleicht sogar gestärkt aus ihnen herauszukommen? Und wann sollten wir professionelle Hilfe suchen und nutzen? In schwierigen Zeiten, Lebenskrisen, das ist unser Schwerpunktthema heute. Wenn Sie Fragen haben oder von Ihren persönlichen Erfahrungen berichten mögen, dann können Sie anrufen 00800 44 64 44 64. Das ist die Nummer des Hörertelefons für Ihre Fragen. Ich werde sie im Laufe der Sendung noch ein paar Mal wiederholen. 00800 44 64 44 64. Sie können uns auch gerne schreiben. Mails bitte an sprechstunde@deutschlandfunk.de. Und denken Sie bitte daran, wenn Sie zurückgerufen werden mögen, schreiben Sie bitte auch Ihre Telefonnummer in die Mail hinein. Um 10.35 Uhr haben wir die aktuellen Informationen aus der Medizin mit folgenden Themen für Sie vorbereitet. Omikron, wie die Infektion verläuft, was wissen wir, was wissen wir nicht. Corona und Schwangerschaft, Herausforderungen für Schwangere und für Kliniken. Und Impfziel verfehlt, Deutschland schneidet bei Masernschutzimpfquoten schlecht ab. Nach den 11 Uhr Nachrichten schauen wir uns einen besonderen Aspekt unseres Schwerpunktthemas Lebenskrisen an. Es geht dann um die Zeit, also nach der Flut an der Ahr, und es geht um Hilfsangebote für Traumatisierte. Danach widmen wir uns wieder ganz Ihren Fragen und Ihren Berichten zum Thema Lebenskrisen. Soweit der Überblick. Ich darf Ihnen unseren heutigen Experten vorstellen, Dr. Wolfgang Schwachuller. Er ist Internist, Facharzt für Psychiatrie, Psychotherapie und psychosomatische Medizin in Bonn. Und er sitzt in einem Nebenstudio hier. Schönen guten Morgen, Herr Schwachuller.
Guten Morgen, Herr Winkelheide.
Ist die Krise eigentlich die Ausnahme? Oder ist sie die Regel im Leben?
Die Ausnahme sicherlich, was so die zeitliche Quantität angeht, die Häufigkeit. Aber die Regel, dass das normale Leben immer auch mit Krisen einhergeht, hat die Natur nicht so vorgesehen, dass man von der Wiege bis zur Bahre glücklich ist und unkritische Situationen überwiegend durchlebt.
Ja, einige Sachen kommen ja regelhaft. Also die Pubertät zum Beispiel. Ist das die erste große Krise, die jeder erlebt?
Ja, das ist ein bisschen, hängt von der Definition ab. Aus meiner Sicht wäre es sinnvoll, Krise als etwas zu beschreiben, also ein Ereignis, was belastend ist, aber was eben auch erschüttert und unsere bis dahin bestehende Haltung, grundsätzliche Sichtweisen auf das Leben, auf bestimmte Dinge, auf Beziehungen verändert, angreift, aber möglicherweise auch korrigiert. Und das kann ja auch positiv sein. Es ist schon für ein Kind eine gewisse kritische Situation, zum Beispiel aus der Geborgenheit der familiären Beziehung in die Schule zu kommen. Aber die Pubertät ist sicherlich dahingehend die wesentlichste erste Krise, weil sie eine Veränderung aus der rein familiären Orientierung auf die Gruppe zum Beispiel der Gleichaltrigen voraussetzt, also eine gewisse Anpassungsfähigkeit voraussetzt und dann eben auch die Auseinandersetzung mit dem Erwachsenenwerden, mit körperlichen Veränderungen. Und da ist eben genau das, was ich versuchte zu sagen, diese veränderte Haltung. Also die Grundannahmen müssen korrigiert werden. Und das ist auch richtig so. Und dazu ist eine Krise manchmal auch durchaus ganz sinnvoll, was diese Umorientierung angeht.
Sie haben das Stichwort Umorientierung genannt. Nun gibt es ja viele solche Umbruchphasen im Leben. Sollte man da vielleicht auch vorsichtig sein, die direkt Krise zu nennen?
Ja, also aus meiner Sicht ist es ganz sinnvoll, Krise ein Stück, also das Ereignis, was belastend ist, aber eben auch diesen Umbruch auslöst. wenn es das nicht tut, wenn ich also in meinen normalen Bezügen bleiben kann, dann ist es eigentlich, so würde ich so definieren, keine Krise, sondern dann ist es eine lebenskritische Situation. Aber die Krise bedeutet eigentlich, ich bin gezwungen, etwas neu zu sortieren, eine Art Bestandsaufnahme zu machen.
Ja. Das zeigt ja einerseits, dass wir, also das Gute ist ja, dass wir auch in der Lage sind, uns neu zu orientieren. Aber nicht immer funktioniert das ganz gut, vor allen Dingen dann, wenn solche Ereignisse dann sehr plötzlich kommen. Also Beispiel Arbeitslosigkeit von einem Tag auf den anderen.
Genau, wobei man sagen muss, ob so ein Faktor, also ein Ereignis wie Arbeitslosigkeit jetzt für einen Menschen eine Krisensituation auslöst, überhaupt belastend ist, hängt natürlich von der jeweiligen Bedeutungsgebung ab. Also was bedeutet es für mich persönlich, keine Arbeit zu haben? Oder später normaler Ablauf der Erwerbsbiografie, in Rente zu gehen. Ist das für mich etwas, was ich akzeptieren kann? Oder bedeutet es auch eine Veränderung meines Selbstbildes, also mich zum Beispiel als wertlos, als nicht mehr gebraucht zu fühlen? Und dann kann daraus eine Krise werden. Hm. Es gibt aber auch Krisen, die gar nicht so sehr an einem einmaligen Ereignis hängen, sondern die so eher einen chronischen Verlauf zeigen. Also wenn zum Beispiel in einem System, nehmen wir mal an einer Familie, bestimmte Entwicklungswege, die ja gegangen werden müssen, weil Philosophen sagen, alles fließt, nichts bleibt so. Wenn diese Veränderungsschritte von einer Familie mal als Beispiel nicht wirklich gegangen werden, wie zum Beispiel das Erwachsenwerden von Kindern, wenn das aus welchen Gründen noch immer sozusagen vermieden wird, tabuisiert wird, so getan wird, als wären die Kinder immer Kinder zeitlebens, dann kann sich daraus eine schwelende Krise entwickeln, die aber auch einzelne Menschen aus so einem System, ob das jetzt die Erwachsenen sind oder die Kinder mal als Beispiel, durchaus in ihrer psychischen Situation erheblich verändern, belasten kann.
Weil es die Möglichkeit, sich zu bewegen, nimmt?
Genau. Also weil ein System die Notwendigkeit der Entwicklung, die alle Systeme haben, das ist in der Biologie so vorgesehen, diese Entwicklungswege nicht beschreiten kann oder beschreiten will. Also an etwas festhält, was eine Erstarrung dann bedeutet, der Beziehungen, der Bindungen. Wenn man sich vorstellt, ein junger Erwachsener, der spürt, ich müsste mich entwickeln in meiner beruflichen Ausbildung, mehr Richtung Selbstständigkeit, Abgrenzung, andere Menschen kennenlernen, veränderte eigene Konzepte vom Leben haben. Das stört sich aber zum Beispiel an den Auffassungen innerhalb der Familie, dass alles so bleiben muss, wie es immer auch war. Dann kann daraus durchaus eine Krise entstehen, nämlich ein Stillstand der Entwicklung. Und das bedeutet immer oder kann häufig bedeuten, dieser Stillstand auch eine Form der psychischen Störung, Verstörung.
Aber da setzen Sie ja sozusagen ein anderes Bild dagegen, dass es sozusagen, um Krisen gar nicht entstehen zu lassen, bedarf es eben einer gewissen Beweglichkeit.
Ja, also
und das beißt sich ja mit dem, was viele, sag ich mal, unter Normalität sich wünschen, nämlich Stabilität.
Ja, ich glaube, dass diese Idee der Stabilität, der Nicht-Veränderung, also alles soll so glücklich und gefügt bleiben, wie es ist, eigentlich eine Fiktion ist.
So wie im Märchen.
Ja.
Ne? Sie leben glücklich und zufrieden.
Genau, also es ist eine Fiktion zu glauben, jetzt mal hardcore-mäßig, der eigene Tod tritt nicht ein. Eine eigene Erkrankung, alle werden krank, ich nicht. Alle Menschen sterben, aber letztlich ich nicht. Diese Haltung wird irgendwann korrigiert werden mit der Erkenntnis oder der unmittelbaren Erfahrung, dass es plötzlich solche Erfahrungen gibt, die mein bisheriges Bild, alles muss so bleiben, wie es ist, harmonisch, gefügt, verlässlich, korrigieren müssen, verstören. Und das ist eine Krise.
Aber diese Erfahrungen bleiben ja nicht aus. Also es passiert ja tatsächlich, dass dann Menschen, die einem nahestehen, plötzlich nicht mehr da sind.
Ja, und das ist eben die Balance. Ich kann nicht jeden Morgen aus dem Haus gehen mit dem Gefühl, vielleicht sehe ich meine Angehörigen nicht mehr wieder oder die sehen mich nicht mehr wieder. Dann wäre man letztendlich in seinen Handlungen gelähmt. Also diese Verdrängung der solcher krisenhafter Ereignisse, die muss funktionieren. Auf der anderen Seite, wenn ich sie völlig ausblende, also so tue, als gäbe es das nicht, dann werde ich durch ein tatsächlich eintretendes Ereignis umso stärker eben damit konfrontiert, weil ich damit überhaupt nicht vorbereitet bin. Also ein bisschen sozusagen dieses ja, Memento Mori, also zum Beispiel gedenke, dass du sterben wirst. Nicht jetzt ununterbrochen tagsüber im normalen Alltag, aber immer mal zu wissen, alles, was wir hier anfangen, ist letztendlich von einer gewissen Verletzlichkeit. Wenn ich einen Menschen kennenlerne, dann wird es irgendwann eine Trennung geben. In Frankreich gibt es den Satz, wenn ich einem Kind das Leben schenke, dann schenke ich ihm auch den Tod. Ich sage jetzt nicht, wir müssen alle depressiv durch die Gegend laufen, immer nur in dieser Haltung, alles wird schlimm werden. Das meine ich nicht, aber so ein bisschen diese Demut vor dem, was man hat und auch die Demut davor, dass es alles auch ein Stück zerbrechlich ist, kann helfen, entweder mit Krisen besser umzugehen oder auch die Zeit, die wir jetzt haben, also in einer glücklichen Phase des Lebens mal als Beispiel, zu genießen, weil wir wissen, das ist nicht alles für 200 Jahre gebaut.
Was passiert denn eigentlich, wenn eine Krise eintritt? Also zum Beispiel, wenn ein geliebter Mensch nicht mehr da ist.
Es werden automatisch sozusagen erhebliche Emotionen frei. Die Erschütterung, die Emotionalität. Und es ist dann ganz wichtig, für sich ein bisschen herauszufinden, aus was setzen sich diese verschiedenen Gefühle zusammen. Ist das die Trauer, dass ein Mensch geht? Das wäre ein völlig gesundes, richtiges Gefühl. Gibt es vielleicht auch eine gewisse Wut darüber, dass mir das jetzt passiert, alleine gelassen zu werden? Kann ich mit einer gewissen Zufriedenheit oder Dankbarkeit auf das zurückblicken, was ich mit diesem Menschen erlebt habe, also auf die positiven Dinge der Vergangenheit, oder fokussiert sich mein Blick auf das, was jetzt nicht mehr möglich ist? Also es gibt da einen ganz großen Strauß von Emotionen, die aber, und das macht die Krise aus, eben zu einer Veränderung der grundsätzlichen, ja, des Gefühls meiner Existenz Anlass geben. Es ist nicht mehr so, wie es war, und ich muss mich mit einer völlig neuen Situation konfrontieren, die möglicherweise sehr vieles an meinen Haltungen, an meiner Überzeugung, an meiner Selbstsicherheit in Frage stellt.
Aber das ist ja eine Menge, was da passieren muss. Aber dafür braucht es ja auch Zeit.
Ja.
Und man muss hart dran arbeiten.
Ja, es gibt, jeder Mensch hat so seine eigenen Wege, also eine solche Krise, zum Beispiel, wenn wir mal an den Tod eines Menschen zu überwinden, ist vielleicht das falsche Wort, weil das heißt ja so, alles wird dann wieder gut. Also das, sich damit auseinanderzusetzen, diese Krise dahingehend, bleibe ich doch mal dabei, zu überwinden, dass man wieder sein Leben weiterführen kann. Es gibt Menschen, die können das relativ schnell. Es gibt Menschen, die brauchen da sehr lange für. Aus meiner Sicht wichtig ist, dass man an der Stelle eben mit einem Menschen, einer Vertrauensperson, das muss nicht mal ein Profi sein, über das, was einen so an Bildern durch den Kopf geht, an Gedanken, mit einem Menschen redet. Weil unser Gehirn, warum auch immer, wer sich dabei was gedacht hat, man versteht sich selbst besser, wenn man sich einem anderen Menschen mitteilt oder es zum Beispiel schriftlich formuliert. In dem Augenblick kriege ich sehr viel mehr Zugänge zu diesen verschiedenen Facetten meiner Gefühle.
Und das ist ja oft sehr unsortiert erstmal, ne? Und viele Gefühle stehen nebeneinander und oft ist ja nicht ganz klar, was so sozusagen dominante Gefühle sind und was nebenbei auch noch mit hochpoppt.
Genau, das macht es ja manchmal auch so verwirrend, dass es dabei auch zum Beispiel Gefühle geben kann, die ich eigentlich gar nicht in dem Augenblick akzeptieren kann. Also es gibt so eine Art, könnte man sagen, das Gefühl über ein Gefühl. Also nehmen wir mal an, das wäre jetzt bei Kindern gar nicht so außergewöhnlich, ein Elternteil stirbt und ein Kind spürt in sich auch einen gewissen Ärger darüber, dass dieser Mensch nicht mehr da ist. So, dann kann es für so ein Kind ein Problem sein, dass es plötzlich Gefühle hat, nämlich diesen Ärger mal als Beispiel, den es eigentlich ganz unmöglich findet. Wie kann ich denn jetzt überhaupt diesen Ärger empfinden? Und es braucht dann ein bisschen Zeit, das Ganze sacken zu lassen, aber auch zuzulassen, ja, so ein Gefühl kann auch dabei sein, es ist in Ordnung und dann kann sich das allmählich sortieren.
Was ist, wenn es sich nicht sortiert?
Ja, wenn es sich nicht sortiert, könnte man in so einen Bereich der sogenannten pathologischen Trauer kommen. Das ist also ein Stillstand praktisch, auch so der Emotionalität, die dann in einem schwerwiegenden Belastungsgefühl sozusagen stecken bleibt und wo es dann nicht diese allmähliche Form gibt, die wir als Menschen genetisch sozusagen über die verfügen können. Also dieses Erholung, dieses Reflektieren, diese Neuorientierung, die dann nicht mehr funktioniert, das ist dann eine sicherlich sehr problematische Auswirkung einer solchen Krise, wenn diese Restitution der Persönlichkeit, also dieses Neuorientieren, dieses Neusortieren verstört wird und man bleibt dann oft in einer bestimmten Grundemotionalität, der Trauer mal als Beispiel oder der Scham oder der Verstimmtheit über den Verlust stecken und kommt aus dieser Situation nur sehr schwer raus.
Wann ist die Zeit, dass man sagt, das schaffe ich alleine nicht?
Also sicherlich nicht, dass man jetzt mal von der zeitlichen Dimensionalität nach ein paar Tagen sagt, so, ich bin immer noch sehr damit beschäftigt, ich habe ein großes Gefühl von Trauer, jetzt brauche ich Unterstützung. Das wäre sicherlich nicht in Ordnung. Also ich meine jetzt professionelle Unterstützung. Es wäre aber dann, wenn tatsächlich so die Funktionen der Alltagsbewältigung mal als Beispiel deutlich verstört sind. Also dass bestimmte Alltagsroutinen gar nicht mehr funktionieren, dass es möglicherweise eben auch schwerste Einschränkungen so der überhaupt der Wahrnehmung gibt, dass ich mit anderen Menschen nicht mehr kommunizieren mag, also eine Art Stillstand der gesamten Lebendigkeit, dann wäre sicherlich ein Punkt gekommen. Wobei ich vielleicht hier einflechten möchte, es gibt ja auch Krisenereignisse, die man jetzt mal als Trauma beschreiben würde und die sich in das Erinnerungssystem unseres Gehirns einbrennen, sodass dann auch später eine Erinnerung an so ein Ereignis so ein Gefühl auslöst, als würde sich dieses Ereignis immer wieder wiederholen. Also es gibt dann keinen Abstand mehr zu der Vergangenheit. Und dann ist es ganz wichtig, diesen Menschen professionelle Hilfe anzubieten.
Worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ist, wie greifen sozusagen kollektive Krisen, wie wirken die auf persönliche Krisen nochmal? Sind die unbedingt immer verschärfend oder manchmal auch relativierend?
Also sicherlich ist der kulturelle Umgang mit bestimmten Ereignissen hat starke Auswirkungen auf die persönliche, individuelle Form, wie ich mit einer Krise umgehe. Es kann aber auch Effekte geben, zum Beispiel wenn es, und das ist ja häufig die Sehnsucht des Menschen jetzt mal, sag mal, eine Krise, die man nicht wirklich so begreifen kann, was ist jetzt genau passiert, dass es dann eben, und das ist in großen Gruppen der Gesellschaft zwangsläufig so, eben irgendwann Vorstellungen gibt, Fantasien gibt, einer Verschwörung, also es wird die Schuld an einem Ereignis wird in irgendeinem persönlichen Kontext gesucht. Und das kann natürlich sehr deutlich auch meine persönliche Form des Umgangs damit prägen, wenn ich zum Beispiel ansteckungswillig bin auf so eine Form der Verschwörungstheorie.
Wie meinen Sie das?
Ich meine das so, wenn jetzt, nehmen wir mal an, diese Situation, ich sage mal ein Beispiel, Corona-Krise.
Ja, liegt ja nah.
Nicht nah. Es ist ja eine Zumutung für den Menschen, der ja, ich glaube, in so einer Gesellschaft leben wir, der eigentlich denkt, man kriegt alles gemeistert. Es gibt keine großartigen gesundheitlichen Probleme mehr. Wir haben die Natur im Griff. Und jetzt gibt es diese Erschütterung, so ein blöder, kleiner, mieser Erreger, der keine Intelligenz hat sozusagen, der haut mal eben unseren Globus relativ in eine Krise. Wirtschaftliche Krise, persönliche Bedrohung, man kann krank werden. Es gibt keinen Schutz. Das scheinbare Versprechen der Wissenschaft, wir können euch gegen alle Probleme retten, funktioniert nicht. So, das könnte man jetzt zum Anlass nehmen, auch gesellschaftlich mit einer gewissen Demut zu funktionieren. Also die Demut, dass Mutter Natur so ein paar Sachen auf Lager hat, wo wir Menschen relativ klein und hilflos sind. Ohnmacht ist aber ein schwieriges, auszuhaltendes Gefühl. So, und dann kann man anspringen eben auf so einen Punkt, dass jemand erklärt, nee, der Erreger ist nicht das Problem, sondern mal als Beispiel die Impfung. Oder irgendjemand, Bill Gates, der dahinter steckt, der hat das Ganze eingefädelt. Dadurch komme ich aus meiner persönlichen Ohnmacht, also man ist verführbar, aus der persönlichen Ohnmacht gegenüber einer Entwicklung, die ich nicht beeinflussen kann, Hilflosigkeit rauszukommen, indem ich plötzlich denke, ja, das ist ja eigentlich klar. Nicht der Erreger ist das Problem, sondern die Bekämpfung oder die Impfung oder sonst was. Und das kann natürlich im gesellschaftlichen Bereich stattfinden. Das kann ansteckend sein auf einen einzelnen Menschen. Aber solche individuellen Verschwörungshypothesen gibt es natürlich auch im ganz individuellen Bereich, ne, dass man den Eindruck hat, dass ich den Arbeitsplatz verloren hat, hat jetzt weniger was mit meiner persönlichen Situation zu tun oder mit meinen Fehlern, die ich möglicherweise gemacht habe, sondern da sind bestimmte Menschen in dem System, die etwas gegen mich haben und die mir keine Chance gegeben haben. Das sind aber dann Prozesse, diese Verschwörung, die man sich dann zusammenbaut, die aber keine Bewältigung ermöglichen, weil ich kann ja nicht jetzt sozusagen diese Hypothese, da ist eine Verschwörung, die kann ich schlecht aufheben. Da kann ich innerlich emotional gegen kämpfen. Verändern kann ich das aber nicht. Verändern könnte ich nur, indem ich mir klar mache, Verlust des Arbeitsplatzes. Was waren die Faktoren, an denen auch ich persönlich Anteil hatte, dass es sich so entwickelt hat?
Aber das setzt ja voraus, dass man sozusagen aus dieser argumentativen Sackgasse rauskommt.
Ja, es setzt voraus, dass wir, und das ist ja das, was Psychotherapie ganz generell oft bedeutet, dass wir lernen, etwas zu betrauern, also etwas hinzunehmen, erstmal zu akzeptieren, das ist passiert. Das macht natürlich eine gewisse Form der Trauer, der Verlust von Kompetenz, auch von anderen Menschen. Aber dann kann ich anfangen, etwas zu verändern.
In schwierigen Zeiten, Lebenskrisen, unser Schwerpunktthema heute. Unser Studioexperte Dr. Wolfgang Schwachula, Internist, Facharzt für Psychiatrie, Psychotherapie und psychosomatische Medizin in Bonn. Und wir haben einen ersten Hörer, Dirk Kirchmann. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen in die Runde aus Maintal im Rhein-Main-Gebiet. Ich würde gerne das Thema Long-Covid mal ansprechen, denn die Long-Covid-Erkrankung löst meines Erachtens auch immer eine Lebenskrise aus und die ist nicht immer nur mit körperlichen Symptomen, sondern auch mit seelischen Belastungen verbunden. Denn diese Erkrankung weist meines Wissens große Ähnlichkeiten zu MECFS, also dem chronischen Erschöpfungssyndrom, auf. Und ich dachte, dass sich Ihr heutiger interdisziplinär tätiger Experte Dr. Schwachula bereits offener und intensiver mit diesem Thema Long-Covid, MECFS, beschäftigt hat als viele seiner Kolleginnen. Denn es passiert
sprechen Sie aus eigener Erfahrung?
Ich habe in der Familie auch einen Fall, wo jemand chronisches Kopfweh hat und seit 10 Jahren von Arzt zu Arzt läuft, ohne dass Symptome gefunden werden.
Ja,
und
ich meine, mit Long-Covid.
Weisen Ähnlichkeiten zu MECFS auf. Und dann wird eine Depression behandelt, es wird milde körperliche Aktivität empfohlen, was gerade wegen der PEM, dieser postexzeptionellen Malaise, mit einem Crash oder anderen Symptomen verbunden ist, was also eigentlich kontraproduktiv ist. Und da wollte ich mal hören, was Herr Schwachula zu diesem Thema meint.
Ich gebe es mal direkt weiter, Herr Schwachula.
Ja, gerne, vielen Dank. Ich glaube, dass wir der Long-Covid-Symptomatik etwas verdanken können, nämlich die Tatsache, dass es doch mehr Untersuchungen dahingehend gibt, wie sehr eine Viruserkrankung auch psychische und neurologische Auswirkungen auf Dauer haben kann. Das war in der Vergangenheit immer ein sehr umstrittenes Feld. Also dieses chronische Erschöpfungssyndrom, was sind da die Ursachen? Sind es eher körperliche Ursachen? Sind es eher psychische Ursachen? Ich glaube, dass es da auch aktuell nicht die Antwort gibt, zu sagen, es ist nur primär eine neurologische Erkrankung. Und das sind ja dann also durch die Erreger induzierte neurologische Erkrankung, weil da ja auch immer die Antwort unseres Immunsystems mit hineinspielt. Also eine Überreaktion des Immunsystems mal als Beispiel. Und das Immunsystem und das psychische System auf einer ganz einfachen zellulären Ebene haben ganz viel Gemeinsamkeiten. Also es ist offensichtlich so, dass es eben durchaus durch immunologische Prozesse erhebliche psychische Veränderungen geben kann. Genau auseinander zu dividieren, was ist jetzt der organische, körperliche Anteil und was ist ein psychischer Anteil, ist schwierig. Das kann sich
aber trotzdem auch, muss man ja mit den Beschwerden dann umgehen.
Genau. Ich denke, wichtig ist einfach, beides zu tun. Also auf der einen Seite die körperliche Variante auszuloten, zum Beispiel durch die Untersuchung, welche körperlichen Ursachen kann das alles haben. Und auf der anderen Seite auch die Möglichkeit zu geben, dass Menschen über mögliche, ich sage jetzt nicht beweisende, mögliche, auch psychische Faktoren sprechen können. Das Ganze kann sich ergänzen, weil natürlich jede Erkrankung, auch eine primär körperlich begründete, dazu führen kann, dass man sekundär eben psychisch darauf reagiert.
In schwierigen Zeiten, Lebenskrisen, unser Schwerpunktthema heute, unser Experte im Nebenstudio, Dr. Wolfgang Schwachröhler, Internist, Facharzt für Psychiatrie, Psychotherapie und psychosomatische Medizin in Bonn. Und wir haben einen Hörer, Herrn Klingenberg. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Tag.
Bitte sehr.
Sie meinen, ich soll Ihnen kurz meine Meinung kundtun?
Ja, sehr gerne. Ja, ich dachte, okay, deswegen hätten Sie angerufen.
Ja, natürlich. Natürlich. Ich versuche gerade kurz mich zu sammeln. Das Thema Krisen beschäftigt mich auch sehr und den letzten Impuls, den ich unfassbar wertvoll fand, den habe ich tatsächlich aus der Wildnispädagogik bekommen. Und es geht dabei, ich versuche jetzt das möglichst verständlich zu erklären, es ist nicht ganz unkomplex, es geht in allererster Linie darum, zu verstehen, was wir für Wesen sind. Zum Beispiel, dass wir ursprünglich ja eigentlich alles Clan-Wesen waren. Wir haben eigentlich ursprünglich in Clans gelebt und haben dort Entwicklungen durchlaufen und die wurden begleitet. Und wir haben in unserer Gesellschaft ist das praktisch komplett verschwunden. Das bedeutet, dass es so ganz viel Vereinsamung führt und das bedeutet, dass viele Menschen mit ihren Problemen alleine sind.
Haben Sie diese Erfahrung gemacht, also dass Sie in die Wildnis gegangen sind, um das auszuprobieren?
Ich habe an Kursen teilgenommen, ja. Das ist jetzt vielleicht nicht das, was man sich darunter vorstellt, weil Sie jetzt sagen, ja, sind Sie allein in die Wildnis gegangen?
Nein, nicht allein, sondern in einer Gruppe, nehme ich mal an.
Ja, durchaus. Also ich meine, ein Teil ist zum Beispiel eben die Rückverbindung mit der Natur, die uns ja auch zum großen Teil verloren gegangen ist und die viele Krisen verursacht hat.
Ich würde gerne Herrn Schwachröhler mit reinnehmen in das Gespräch. Naturerfahrung, ist das eine wichtige Komponente, auch um, ja, auch um persönliche Krisen entweder zu überstehen oder sich darauf vorzubereiten?
Also es gibt sicherlich die Möglichkeit, solche unmittelbaren Wahrnehmungen von Normalität auch in der Natur als etwas zu begreifen, zu erfahren, was ein Stück wieder einen so den Boden unter dem Fuß gibt. Das andere wäre, wenn ich diese Gedanken mit dieser Clan-Geschichte höre, dass es auch ganz wichtig sein kann, so seine eigene Situation mal zu verorten in einer Betrachtung auch der Vergangenheit der Vorfahren, mal als Beispiel anderer Menschen, die solche Situationen gemanagt und gemeistert haben. Das kann durchaus helfen, das aber, ein bisschen einzusortieren.
Worum geht es da? Also sozusagen zu merken, dass man in einem Kontinuum steht? Oder
dass das zum Beispiel so eine Art geschichtliches Kontinuum. Also dass Menschen diese Situationen erlebt haben, dass Menschen das gemeistert haben. Es kann auch ganz wichtig sein, zum Beispiel in der Bewältigung einer solchen Krise, sich selber mal zu fragen, welche kritischen Situationen in meinem Leben habe ich schon gemeistert und was hat mir dabei geholfen? Also ein bisschen durchaus mal sich da selbst auf die Schulter zu klopfen, dass man sich sagen kann, okay, ich habe schon viele, viele Probleme in meinem Leben hinbekommen. Wollen wir doch mal gucken, ob wir das jetzt nicht auch schaffen.
Ne? Ich würde noch mal gerne auf diese, man muss ja nicht auf die Clan-Struktur gehen, aber Das wird ja oft von der Postmoderne gesagt, es gäbe diese Bezugssysteme nicht mehr und die Netze, die gegenseitig sich tragen und halten. Ist das nicht ein bisschen viel Schwarz-Weiß-Malerei?
Ich glaube schon, dass es eine gewisse Tendenz gibt, so nicht zur Vereinzelung, sondern so eine sehr individuelle Auffassung. Also da sind wir ja jetzt mal in Westeuropa auch völlig anders gepolt als viele andere Kulturen auch. Das schafft sozusagen die Idee des persönlichen Erfolges, auch der Rivalität mit anderen Menschen, kann dann aber in Situationen, wo es wirklich Krisen gibt, einen sehr alleine gelassen fühlen. Auf der anderen Seite kann eben so diese Einbettung in eine Matrix einer, zum Beispiel eines familiären Systems oder auch von Freunden, die einem das Gefühl vermitteln, wir sind irgendwie bei dir, wir stehen hinter dir, wir haben Interesse daran, wie es dir geht. Also dieses Gefühl, ich bin nicht alleine in dieser Situation, sondern Menschen wissen um meine persönliche Situation, kann erheblich hilfreich sein.
Ich würde ganz gerne noch erstmal Herrn Klingenberg danken für seinen Anruf. Und Jana Winnen hat uns geschrieben, als sie in einer großen Lebenskrise war und auf dem Weg herauszukommen, hat sie ein Jahr lang auf einer Palliativstation gearbeitet. Und sie schreibt dann weiter, dort habe ich gelernt, sich nicht mehr so wichtig zu nehmen, in Anführungszeichen. Immer wenn es ihr schlecht geht, erinnert sich an diese Demut vor dem Leben. Und seitdem gelingt es ihr besser, mit Krisen umzugehen.
Sicherlich ein ganz, 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 ganz wichtiger Hinweis, so dieses Gefühl, sich nicht, ist ja immer so ein bisschen schwierig, wenn man das sagt, nimm dich nicht so wichtig, das hat immer so eine gewisse Schärfe. Aber wenn man so in so einer Situation sich versucht zu fokussieren, auch auf die Situation anderer Menschen, was ja die Hörerin getan hat, indem sie sich in ein Hospiz begibt, fühlt, wie Menschen miteinander umgehen, was vielleicht ganz wichtig ist in der Unmittelbarkeit einer Begegnung, dann kann das dazu führen, dass man seine eigene Betrachtung, für mich ist das ein Problem, ich bin persönlich geschädigt, ne, also diese sehr, sagen wir mal, egozentrisch ist auch wieder ein Schimpfwort, aber so diese eher ich-bezogene Wahrnehmung ein Stück zu relativieren und sich da auch eben als ein Wesen zu verstehen, was in der biologischen Rahmensituation eben nie auf Dauer glücklich, gesund überleben kann, sondern dass da eben tatsächlich dieser Moment ist, alles ist endlich. Und wenn man das akzeptiert, glaube ich, kriegt man eine gewisse Demut, sich nicht in solchen Situationen so massiv in den emotionalen Vordergrund zu stellen, sondern das alles ein bisschen relativieren zu können.
Das klingt ein bisschen nach asiatischer Weisheit.
Ja, ich glaube nicht, dass das nur asiatische Weisheit sind, sondern ich denke, dass Menschen in der Vergangenheit zum Beispiel, wo Sterbefälle, ich sag mal Müttersterblichkeit, Kindersterblichkeit, Seuchensterblichkeit, ich will nicht sagen alltäglich waren, aber im Leben vorkamen, die konnte man nicht ausgrenzen. Das war ein Teil des Lebens zu wissen, alles hat eine gewisse Endlichkeit, dass das tatsächlich so eine Besinnung fördern kann, die Dinge ein Stück zu relativieren, also auch das Unglück als etwas, ja, diese, was man heute im Terminus der Psychotherapie sagen würde, diese radikale Akzeptanz, erstmal das, was geschieht, hinnehmen, das heißt nicht passiv sich nicht zu wehren, aber erstmal zu akzeptieren, das ist jetzt so eingetreten. Und das weiß man aus vielen Untersuchungen, zum Beispiel bei der Begleitung auch von sterbenden Menschen, dass dieser Punkt, wenn man es akzeptieren kann, dass das Leben jetzt in absehbarer Zeit zu Ende geht, ein wesentlicher Punkt sein kann, dann dieses Loslassen bedeutet dann, ich kann wieder intensiver mich beschäftigen mit dem, was noch da ist.
Am Telefon, Herr Messer. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Bitte schön.
Guten Morgen. Hier ist Messer aus Riedberg.
Ja, bitteschön. Wir hören Sie gut. Was wollten Sie berichten?
Ich hatte vor 55 Jahren einen Autounfall. Ich war 7 Jahre alt. Bin sozusagen mitten aus dem Leben gerissen worden und bin 3 Monate nach dem Unfall wieder in die Schule gegangen. Hatte also überhaupt keine Möglichkeit, darüber nachzudenken, was mir passiert worden ist. und habe Schule abgeschlossen, vor 45 Jahren angefangen zu arbeiten und seit dem Zeitpunkt stehe ich wieder mitten im Leben. Also insofern keine große Krise bei mir, sondern einfach nur Bewältigung durch immer weitermachen.
Ja, Herr Schwachula.
Also die, das sind ja, sagen wir mal, Unfallereignisse, um das so deutlich zu sagen. Da gibt es sehr individuelle Formen, damit umzugehen. Und sicherlich ist die Stück, das, was Sie beschrieben haben, die Normalität, also wieder mitzuschwimmen, sich orientieren zu können an dem, was machen andere, wie ist die ganze schulische Situation, kann hilfreich sein. Wir wissen aber auch, dass es dann manchmal so sein kann, dass nach vielen Jahren der Verdrängung, ich rede mal als Beispiel von den Menschen, die jetzt ja eigentlich in einem, ja, die es nur noch immer weniger gibt, die zum Beispiel als Kinder Kriegserlebnisse gehabt haben, dass diese frühen Erfahrungen, die ja dann über viele Jahre hinweg gar nicht reflektiert wurden, dann ging es ja auch immer weiter, immer weiter, immer weiter, dass diese Menschen dann durchaus immer noch eine verletzliche Seite haben, wenn sie zum Beispiel mit Bildern konfrontiert werden von Gewalt oder von Bomben als Beispiel, sehr persönlich, sehr massiv zu reagieren. Aber auch wichtig von den Menschen, die schwere Traumatisierungen erleben. Und das hat immer auch einen persönlichen Bezug. Warum traumatisiert mich jetzt dieses Erlebnis? Das ist ja sehr individuell verschieden. Von diesen Menschen wird nur ein Drittel tatsächlich belastet durch eine sogenannte Traumafolgestörung oder posttraumatische Belastungsstörung. Das heißt, Menschen haben durchaus auch manchmal die Kompetenz, alleine mit eigenen Bordmitteln das Ganze zu überwinden. Deshalb ist es auch wichtig, Menschen dazu unterstützen und sie nicht, ich sag mal, in eine Richtung zu drängen, du hast jetzt was Schlimmes erlebt, das wird ganz, ganz viele Probleme in deinem Leben auslösen. Das ist schlicht und ergreifend so nicht richtig.
Ich bedanke mich bei Herrn Messer für seinen Anruf. Wir haben von einem Hörer aus Bonn eine Mail bekommen. Er hat kürzlich einen sehr engen Freund verloren, der mit 20 Jahren plötzlich gestorben ist und er hat sehr schnell eben das Gespräch mit Freunden gesucht, mit der Familie, auch Seelsorge in Anspruch genommen und er sagt, im Umgang mit Trauernden möchte er den Rat mitgeben, dass jede noch so kleine Geste zählt und eben auch gut tut und die Befürchtung, nicht nah genug dran zu sein, dazu führen könne, dass sich eben nachher keiner meldet.
Ich glaube, das ist ja auch eine gewisse, ja, Unsicherheit, die man so hat, jetzt als jemand, der nicht unmittelbar beteiligt ist, aber zum Beispiel in einer Beziehung steht mit diesem Menschen, der trauert. Wie soll ich mich jetzt verhalten? Und ich glaube, so einfach sich das anhört, aber zu fragen, wie kann ich dir helfen? Also weder jetzt mal einem Menschen etwas zu überstülpen. Es gibt auch diesen Respekt vor der persönlichen Form, mit etwas umzugehen, aber eben in einer begleitenden Form anzubieten. Ich kann dir zuhören, wir können darüber reden, wir können auch mal Dinge tun, die gar nichts mit diesem Trauerprozess zu tun haben. Da im Hintergrund zu sein, das ist eine ganz wichtige, wichtig für den Menschen, der in so einem Trauerprozess ist, das zu wissen, es gibt Menschen, an die kann ich mich jederzeit wenden, die sind für mich da.
Am Telefon Herr Wolf. Schönen guten Morgen aus Schleswig-Holstein.
Guten Morgen, ich grüße Sie aus Gelting.
Bitte sehr. Sie sagen, früher hatte man Ankerpunkte, Religion, Weltanschauung, ja. Tradition, das löst sich so ein bisschen auf.
Vielleicht teilen wir die Auffassung, dass wir eine zunehmende Durchökonomisierung der Menschenleben heutzutage haben. Es wird sehr viel gerechnet und es wird sehr viel im Materiellen agiert. Wenn jetzt Tod oder Zerstörung einer Beziehung eintritt, dann ist das ja verbunden mit dem Verlust von Stabilität und Geborgenheit, mit Trauer etc. Die Frage ist die, eine radikale Akzeptanz würde ja auch bedeuten, dass man anerkennt, dass diese Durchökonomisierung der Menschenleben seine Berechtigung hat. Nun kann es aber sein, wenn man als Humanist in der Welt steht, dass man sagt, das trifft für mich gar nicht zu. Sprich, woher finde ich die Wertmaßstäbe und die Sicherheit, um wieder in eine Stabilität und in eine Geborgenheit hineinzukommen, in einer Welt, die nach ökonomischen Gesichtspunkten, auch im partnerschaftlichen, auch im privaten, sehr stark organisiert ist. Verstehen Sie, diese radikale Akzeptanz heißt ja auch, dass sich dieses zerstörerische Element, was sich auswirkt, gegebenenfalls in einer Gesellschaft durch die vordergründige Materialisierung auch in der Gesellschaft, dass ich das erstmal akzeptieren muss. Und dann habe ich ein gewisses Vakuum und das ist zu füllen. Und da reicht es nicht aus, auf alte Sachen, alte Normen und so zurückzugreifen. Es ist deutlich geworden, was Sie ansprechen wollte.
Ja. Also ich kann das sehr nachvollziehen, was Sie sagen. Ich glaube, dass es ein Problem geben könnte. Das ist vielleicht eine ganz etwas andere, nicht korrigierende, aber etwas andere Betrachtungsweise, dass ein System, da gebe ich Ihnen vollkommen zu, was, sagen wir mal, marktwirtschaftlich auf dauerndes Wachstum ausgerichtet ist, was ja auch eine Fiktion ist. Es gibt kein Ende, es gibt keine Grenzen. Die kriegen wir ja gerade im Zusammenhang mit der Klimadebatte ein bisschen um die Ohren gehauen, diese Hypothese des unendlichen Wachstums, dass das natürlich für einen einzelnen Menschen ein Problem sein kann, wenn er spürt, ich persönlich funktioniere aber nicht mit dem unbegrenzten Wachstum, sondern ich merke irgendwann meine Grenzen durch körperliche Veränderungen, was auch immer so. Und wenn es dafür keine gesellschaftliche Konstruktion gibt, man darf auch mal weniger funktionieren, habe ich ein Problem in dem Vergleich zur Gesellschaft. Und ich glaube, radikale Akzeptanz müsste bedeuten eigentlich, das wäre jetzt mein Wunsch, meine Wunschvorstellung, dass auch eine Gesellschaft akzeptiert in einer gewissen Demut, dass der Mensch nicht alles in den Griff bekommen kann und dass wir nicht auf Dauer immer nur mit Erfolg, Erfolg und weiter so und ewiger Gesundheit und Unsterblichkeit oder welchen Fraktionen auch immer leben müssen, sondern da ein Stück so eine Prise von dieser Demut zu wissen, es ist wirklich begrenzt. Das kann mich davor schützen, solche persönlichen Entwicklungen als etwas, als persönliches Versagen zum Beispiel zu betrachten.
Aber sehen Sie das als einen Aspekt, der sich durch die Corona-Krise verstärken könnte?
Naja, ich glaube, dass die Corona-Krise schon eine gewisse Erschütterung verursacht, nämlich dass wir alle anfälliger sind für solche naturgegebenen Einwirkungen, Krisen, als wir das vorher immer gedacht haben. Das ist jetzt erstmal eine Zumutung. Es könnte aber auf einer anderen Ebene auch eine gewisse Vorbereitung darauf sein, zu sagen, vielleicht ist diese Ideologie, da greife ich jetzt das auf, was der Hörer gesagt hat, dieses unendlichen Wachstums, dieses immer weiter werdenden Erfolges ein Stück zu relativieren, was ja auch bedeuten kann, sich auf andere Dinge zu besinnen, also persönliche Lebendigkeit.
In schwierigen Zeiten, Lebenskrisen, das war unser Thema. Heute Dank allen Hörern und Hörerinnen, die uns gemeldet, die uns angerufen haben. Dank unserem Studiogast Dr. Wolfgang Schwachulla, Internist, Facharzt für Psychiatrie, Psychotherapie und psychosomatische Medizin in Bonn.